Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Christina.
Hallo Katrin.
Wir haben heute Claudine Niert bei uns, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V., Politaktivistin und Künstlerin. Hallo Claudine.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Dann beginnen wir. Sehr gerne. Wir fangen mit unseren Einstiegsfragen an zu Beginn. Und die erste ist, worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
Worüber musste ich in den letzten Tagen drüber lächeln? Ich musste drüber lächeln, als ich mit dem Fahrrad in die nächstgelegene Stadt fuhr und sich vor mir eine weiße Taube auf die Straße setzte. Und ich glaube, ich habe noch nie eine weiße Taube in Freiheit gesehen und dachte so, warum setzt die sich jetzt mir in den Weg?
Das ist ein Zeichen.
Ja, war es ein Zeichen? Erstmal war es, genau, es war, zumindest musste ich wirklich so von innen raus lächeln und sagen, ja, weiße Taube, dich brauchen wir.
Was wolltest du als Kind werden?
Was wollte ich als Kind werden? Ich wollte vor allem groß werden, also erwachsen wollte ich werden. Ich glaube, so wirklich dieses Gefühl, in die Erwachsenenwelt reinwachsen zu wollen, das war so ein Wunsch, so worüber reden die Erwachsenen, was ist wichtig, wenn man erwachsen ist. Also wenn ich mich an die Kindheit erinnere, dann ist das ein Gefühl, dass ich in das Erwachsenen hinein irgendwie reingestrebt bin.
Und was kannst du besonders gut?
Was kann ich besonders gut? Also das ist immer die gute Frage, sagen mir das andere oder sage ich das selbst? Ihr fragt mich jetzt, was kann ich besonders gut? Ich glaube, was ich momentan besonders gut kann, weil ich es fast täglich übe, das ist, mich hineinzufühlen in das Leben anderer. Also wie lebt eine andere Person, die ich nicht kenne? Wie gesagt, der Schaffner im Zug, die Frau an der Supermarktkasse oder ich weiß es nicht, der Obdachlose, der Polizist, der Politiker, die Politikerin, also mal kurz innehalten und sich hineinversetzen, was sind dessen Sorgen heute Abend? Was sind dessen Hoffnungen morgen früh? Wie lebt der? Welche politischen Ansichten hat der vielleicht? Welche Erfahrung hat der gemacht? Wie sieht's bei dem zu Hause aus, ohne das zu wissen? Und ich mache das, glaube ich, weil ich glaube eher, dass es schwierig ist, sich wirklich in jemand anders hineinzuversetzen. Und ob ich das jetzt schon wirklich gut kann, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, ich mache es zurzeit sehr gerne.
Sehr spannend, da könnte ich schon fast drauf eingehen, ne? Was brauchen die Leute eigentlich? Aber jetzt kommt noch eine andere Frage. Was weiß kaum einer von dir oder wenige nur? Gibt es was, was wenige wissen oder kaum Leute wissen?
Ja, wahrscheinlich.
Was du erzählen willst.
Es gibt so unglaublich viel im Leben, was natürlich so gar nicht in der Öffentlichkeit ist. Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass ich ein süddeutsches Herz in mir schlagen habe und ein norddeutsches, weil ich bin in Nordfriesland geboren und man hört es natürlich auch. Dazwischen gab es eine Station auch in Hamburg und ich habe aber auch über 14 Jahre lang im Allgäu gelebt. Und diesen Zungenschlag, den hört man gar nicht mehr, aber wenn ich da unten bin, dann merke ich, dass ich von dieser Lebendigkeit und oder von dieser süddeutschen Herzlichkeit irgendwie doch einen Schlag mitgekriegt habe.
Ja, sehr schön. Jetzt fragen wir dich mal nach deinem Weg, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist. Du warst ja schon aktiv, auch mit 16 politisch. Wie hat sich das alles so entwickelt? Am Anfang hast du gesagt, du wolltest gerne erwachsen werden. Also hat es dich einen guten Weg hierhin verschlagen?
Naja, ich glaube, ich hatte das Glück, dass in meinem privaten Umfeld Menschen waren, die mich mitgenommen haben. Also ich erinnere mich, dass ich, als ich 14 war, wirklich eine erwachsene Freundin mich mitgenommen hat und hat gesagt, wir gehen jetzt zu der und der Veranstaltung mal oder wir gucken uns mal den und den Vortrag an. Und da habe ich so gemerkt, so das sind die Themen der Erwachsenen, das waren umweltpolitische Themen. Und ich merkte, da gibt es auch Dinge zu tun. Also da kommt es auf uns Menschen an, dass wir die Dinge regeln, dass wir sie organisieren, das, was wir nicht gut finden oder was in der Welt nicht gut läuft, da muss man sich drum kümmern. Und ich glaube, aus diesem Gedanken heraus, oder ich würde mal sagen, dieser Faden spinnt sich bis heute durch, also dass man sich auch kümmern muss um das, was um einen herum ist. Und das schließt an einen Satz, den mir unlängst ein Freund auch gesagt hat. Der hat gesagt, achte doch mal drauf, gibt man mehr in die Gemeinschaft oder nimmt man mehr von der Gemeinschaft? Und das war so ein Satz, da habe ich echt so einen Schreck gekriegt. So, also das kannst du familiär natürlich dir die Frage stellen, also gebe ich in meine Familie mehr rein oder bekomme ich mehr? Das kannst du aber auch an deinen Arbeitsplatz, gebe ich mehr rein oder bekomme ich mehr? Aber vor allem gesellschaftlich, und da gesellschaftlich habe ich gemerkt, nehme ich so viel mehr, also so viel Straßen, wie gebaut werden, die ich benutze, so viel Infrastruktur, die für mich auch zur Verfügung gestellt wird. Also da merke ich so viel kann ich gar nicht reingeben in das Gesellschaftliche, wie ich eigentlich tagtäglich und zwar völlig unbewusst in Anspruch nehme. So, und da merkt ihr so, das ist so eine Entwicklung, wie stellt man sich als einzelne Person eigentlich immer in Bezug zum Ganzen? Und das, glaube ich, ist ein Prozess. Und als ich 16 war, fing das an, eben wach zu werden, politisch aktiv zu werden. Und da war ich eher die Bittstellerin. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, dass ich in der Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart stand mit 16 in der Schwäbischen Alb, um gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen zu demonstrieren. Ich meine, das ist heute ein hochaktuelles Thema, aber damals eben auch. Und als die Kette geschlossen war und ich so rechts und links die Hände festhielt, wusste ich einfach, jetzt halte ich ordentlich fest und lasse auf gar keinen Fall los, weil wenn ich loslasse, ist eine Lücke in der Kette. Dann ist die Kette nicht mehr geschlossen. Und das ist so ein, bis heute so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, ich möchte keine Lücke in dieser Gesellschaft sein. Und ich möchte aber auch nicht nur Bittstellerin in der Politik sein, sondern ich will Mitgestalterin sein.
Genau, ich muss dir das jetzt erstmal auch sacken lassen, was du erzählt hast. Und man hat ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Und dein größtes Anliegen ist ja das Thema Demokratie, ne? Sich also im Grunde auch zu kümmern um das Thema Demokratie. Und wenn du das jetzt mal definieren müsstest, was bedeutet das eigentlich und was heißt das eigentlich, Demokratin zu sein und das leben zu können?
Also zwischen ist es für mich mit das Schönste, was es gibt. Am Anfang war es klar, ich arbeite für mehr Demokratie. Das ist eine Organisation, die sich um die Demokratie kümmert, so wie es Umweltorganisationen oder Menschenrechtsorganisationen gibt. Gibt es auch eine Demokratieorganisation, mehr Demokratie. Und lange haben wir einfach dafür gekämpft, dass die Strukturen, demokratische Strukturen da sind oder etabliert werden. Also dass die Demokratie auch immer weiter demokratisiert wird, indem immer mehr Bürgerbeteiligung auch möglich ist, neben dem starken Parlamentarismus, den wir absolut schätzen und würdigen. Aber auch der, denke ich, muss weiterentwickelt werden. So, und inzwischen merke ich aber auch durch die Fragen der Menschen, die zu uns kommen, die einfach sagen, wie werde ich Demokrat? Also wie bin ich denn Teil dieser Demokratie? Wird mir auch bewusst, wir haben immer so eine Vorstellung von Demokratie im Kopf, aber wie riecht, wie schmeckt Demokratie, wie sieht Demokratie aus? Okay, Demokratie ist erstmal unsichtbar. Und wir können auf Erlebnisse zurückgreifen. Wann hast du dein letztes demokratisches Erlebnis gehabt? War das in der Familie, im Betrieb, in der Gesellschaft, in der Politik? Und jetzt mal zu gucken, was sind denn die Kulturkompetenzen für die Demokratie? Also wenn ich Demokratin werden will, was gehört denn dazu? Also garantiert nicht irgendwie, hey, wählt mich mal und dann sage ich allen, wo es lang geht, weil ich weiß, ich habe den Durchblick und zwar für euch alle, sondern eher die Geste, was möchtest denn du und was möchtest du und welchen Gesichtspunkt siehst du, den ich nicht sehe und wie können wir den denn überhaupt mit einbeziehen? Und inzwischen merke ich, dass dieses Demokratin-Sein sehr, sehr viel Beweglichkeit von mir fordert. Also heute ruht sich Demokratie ganz viel darauf aus, dass wir über die anderen reden. Die anderen müssen, die anderen sind das Problem, die anderen sind nicht gebildet, die anderen haben die Fakten nicht, die anderen haben die falsche Haltung und die falsche Meinung. Vergiss es. Das ist für mich irgendwie ein Demokratieverständnis von gestern und auch ein Politikverständnis von gestern. Interessant wird es doch gerade dadurch, dass, also ich alleine kann Demokratie nicht nutzen. Demokratie existiert erst, indem alle daran teilhaben und alle da auch integriert sind. Und dann merke ich, dass in mir eine andere Haltung entsteht, nämlich das Interesse. Also wirklich, wenn es um eine Marktplatzgestaltung geht, sage ich mal, oder wenn es um eine Stadtgestaltung geht oder um Land, dann interessiert mich ja die Bedürfnisse, interessieren mich die Bedürfnisse der Menschen, die letztendlich mit diesem Marktplatz leben oder die mit dieser Infrastruktur in diesem Land leben. Und da merkst du schon, da kommst du zu ganz anderen Formaten als die, ich diktiere denen mal, wie es geht. Sondern da entwickelst du Formate, um herauszukriegen, was braucht es denn überhaupt? Wie groß muss der Marktplatz sein? Welche Qualität muss der haben? Welchen Anspruch muss der reichen? Und jetzt ist der schwenkt bei mir noch dahin, dass ich sage, eigentlich ist es ein künstlerischer Anspruch. Also die höchsten Qualitätsmaßstäbe haben für mich, die kommen aus der Kunst. Also wirklich, wenn etwas wirklich schön und in sich stimmig ist, wenn die Proportionen stimmen, wenn du merkst, das belebt, das zieht an, du möchtest dort gerne sein, dann hast du es meistens mit künstlerischen Gesichtspunkten durchaus zu tun. Und jetzt leg mal solche Qualitätsmaßstäbe an auf eine Marktplatzgestaltung oder auf einen Ausbau von Infrastruktur. Wann würde die Gesellschaft oder die Menschen, die das nutzen, sagen so, jetzt stimmt's. Ja. Jetzt finde ich mich da auch wieder. Jetzt ist es nicht irgendwie so eine Schreibtischgeburt und ich muss die Konsequenzen tragen, wo einer wieder was nicht zu Ende gedacht hat, sondern ich merke, wow, da ist ja wirklich viel Kompetenz eingeflossen und die merke ich. Das ist jetzt ein Ort, der belebt mich. Da gehe ich gerne hin. Da treffe ich andere Menschen so. Und da merkt ihr, das sind so die Kriterien, die mich ziemlich beschäftigen. Und das eben auch in die Demokratie mit einzubeziehen, ist jetzt etwas, ja, was mich heute sehr beschäftigt. Und jetzt kommt aber noch was hinzu. Diese Ausgestaltung von Kulturkompetenzen, die die Demokratie auch braucht, neben dem Strukturellen, erlebe ich momentan als einen Riesenbedarf in der Gesellschaft. Weil ich habe es noch nie erlebt, dass so viele Menschen jetzt zu uns kommen, auch zu mir kommen und sagen, Claudine, genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir. Ich weiß, ich gehe wählen. Ich weiß, ich kann Bürgerentscheid machen. Ich weiß, ich kann mich einbringen mit Einwohneranträgen. Aber ich brauche noch mehr. Und zwar das, was ich unmittelbar in mir ausbilden kann, um wirklich Demokratin auch zu werden. Das heißt, wie organisierst du Zusammenhalt? Das organisierst du nicht, indem du die Distanzen vergrößerst und erstmal sagst, wer richtig und wer falsch ist, mit wem du in einem Ort leben willst und mit wem nicht, mit wem du die Demokratie teilen willst und mit wem nicht, sondern das erreichst du, indem du guckst, wer lebt eigentlich alles in dieser Demokratie? Und die Demokratie kann nie jemanden von sich ausschließen. Also wirklich in den äußersten, seltensten Fällen kannst du jemanden die Grundrechte aberkennen. Das passiert so gut wie nie in Deutschland. Ist auch ein hohes Gut unseres Grundgesetzes. Das heißt aber, wie organisieren wir die Räume, dass alle wirklich auch integriert sind? Und dort, wo die Menschen integriert sind, ist das Phänomen, übernehmen sie Verantwortung. Und zwar jeder von dem Platz aus, wo er gerade ist. Und wir erleben das in den Bürgerräten, es spielt dann keine Rolle, wen du wählst, was deine politische Meinung ist, was deine Lieblingspartei ist. In dem Moment zählt nur die Kompetenz, die du jetzt im Moment mit einbringst, um ein Problem zu lösen, um etwas hervorzubringen. Und das fasziniert mich sehr. Und ich glaube, das kennt ihr euch aus eurer Arbeit wahrscheinlich auch. Das war jetzt eine längere Antwort.
Ja, also ja, nee, danke schön dafür. Nee, kann ich gut verstehen. Also, dass wenn man sich gut aufgehoben fühlt in einem Bürgerrat und man auch mitsprechen kann, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dann kann man da auch, ja, man fühlt sich integriert, wie du gerade so schön gesagt hast, und dann kann man sich auch einbringen. Und oft geht das Engagement über den Bürgerrat ja auch hinaus, ne? Also die Leute, die das gespürt haben, haben dann ja auch mehr Motivation, sich an anderer Stelle zu beteiligen und weiter mitzumachen. Aber wo geht aus deiner Sicht denn die Zukunft der Demokratie hin? In einem deiner Bücher hast du auch geschrieben, warum ist das Kanzleramt oder Kanzlerinnenamt eigentlich nur durch eine Person besetzt? Könnten das nicht Teams sein? Das ist ja auch eine schöne Idee. Hast du da noch weitere Ideen oder was würdest du dir wünschen? Wie kann Demokratie zukunftsfähig werden?
Also erstmal freue ich mich total, dass du genau diesen Punkt rausgreifst, weil ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt. Und das Alte ist eben noch dieses Wähl mich möglichst alleine und ich bin die beste Partei und ich mache alles gut, wo wir nach jeder Wahl merken, das ist es nicht und auch ganz viel Frustration auch in der Politik selber erleben, dass Politiker und Politikerinnen merken, das ist es nicht mehr. Und die Frage ist doch eher, wenn wir 736 Abgeordnete im Parlament haben, wie beziehe ich denn die Sichtweisen und Kompetenzen und Lebenserfahrungen dieser Menschen immer mit ein? Also jetzt ist es ja so, die Opposition ist 4 Jahre ausgeschlossen. Die Gesetze werden verabschiedet von der Mehrheit im Bundestag und die Opposition muss 4 Jahre sozusagen warten. Die kriegt kein einziges Gesetz, keinen Impuls in dem Sinne durch. Und die Sehnsucht der Menschen ist aber nach Gemeinschaft und nach Zukunft. Und Gemeinschaft organisierst du, indem du kooperierst, indem du das andere nicht abwertest, das anders ist als du, sondern es als die andere Farbe in einer Komposition siehst. Und da frage ich mich, warum ist es nicht ähnlich möglich wie in der Schweiz. Übrigens, da sind alle großen Parteien, die gewählt worden sind, gleichzeitig stellen die Regierung. Das ist das Konkordanzsystem in der Schweiz. Das ist doch ein irrer Gedanke. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir die Demokratie bei uns in Deutschland weiterentwickeln, sage ich mal, auf den nächsten Level, auf eine nächsthöhere Stufe, uns wirklich darum bemühen, in Teams und in Kooperation und in Gemeinschaft zu agieren, politisch zu reagieren und die Dinge umzusetzen. Also warum nicht im Kanzleramt, warum ist das nur eine Person, warum sind das nicht mindestens zwei, aber warum sitzen zum Beispiel nicht alle in das Parlament gewählte Fraktionen auch im Kanzleramt? Warum sitzen nicht alle in das Parlament gewählte Fraktionen auch in den Ministerien? Und das ist immer der Punkt, jetzt jeder, der das hört, der schmunzelt so ein bisschen und denkt so, was ist das denn? Und genau, ich liebe es, solche Gedankenspiele einzubringen, um Beweglichkeit in das System zu bringen. Wir merken, das politische System erfüllt nicht mehr unsere Erwartungen, weder die aus der Politik noch die aus der Bevölkerung. Das heißt, die Frage ist, welche Erwartungen haben wir denn und wie könnte es sich weiterentwickeln? Und wir haben tatsächlich die Erwartung, dass natürlich, ich sage, ein Umweltgesetz kann nicht nur grüne Gesichtspunkte integrieren. Das muss auch sozialdemokratische und liberale und konservative Gesichtspunkte mit integrieren. Idealerweise die Gesichtspunkte von 80 Millionen Menschen hier im Land. Und das merkst du, da kommst du zu einer anderen Form von Demokratie, wo ich glaube, dass im Zentrum mehr die Sache steht und nicht mehr der Machtkampf und der Personenkampf und der Wahlkampf, sondern das Ringen um die allerbeste Lösung und das Maximum an Kompetenz in komplexe Probleme, um die zu lösen. Das ist eine Herausforderung.
Naja, mein Wunsch wäre ja auch, dass vielleicht mal normale Menschen, Bürgerinnen und Bürger auch Teile der Regierung bilden könnten. Also ähnlich wie es ja auch beim Bürgerinnenrat funktioniert. Zumindest als beratende Funktion an irgendeiner Stelle, dass die mal mit reingenommen werden.
Also da sprichst du natürlich was an. Also wer lässt sich ins Parlament wählen? Wer traut sich das heute noch zu? Also der Druck ist immens gewachsen in den letzten Jahren, so dass jeder denkt, ich muss der kompletteste Mensch von allen sein, der intelligenteste, sonst kann ich gar nicht in den Bundestag. Also Teilhabe in der Demokratie ist ein Grundrecht. Und das ist voraussetzungslos. Und das sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, weil dafür brauchst du keine Lizenz und keinen Führerschein, sondern deine Lebenserfahrung und der Platz, von dem aus du in der Demokratie stehst, das ist genau der Richtige. Und ich glaube, an diesem Punkt geben gerade diese Bürgerräte viel Selbstvertrauen, gesellschaftliches Selbstvertrauen, weil der Bürgerrat lost ja Menschen aus den Einwohnermelderegistern aus und lädt sie ein, meinetwegen ein halbes Jahr an 3-4 Wochenenden und an 6 Online-Sitzungen, eine bestimmte Frage für die Politik zu beantworten. Und wenn du die Menschen auslost und einlädst, dann haben ganz viele die Reaktion, oh Gott, meinen die wirklich mich? Ich habe mich damit gar nicht befasst und oh nee, mit Politik habe ich gar keine Ahnung. Ja, genau deshalb bist du die Richtige. Genau das ist deine Kompetenz, die wir jetzt brauchen. Du musst kein Experte und kein Spezialist sein, aber genau das ist das, was dem Parlament oder der Arbeit im Parlament vielleicht hilft, weil es wie eine Art Rückkopplung ist oder weil das Parlament eine Frage hat, an der es sich unsicher ist oder nicht weiß, wie weit es überhaupt gehen kann. Wie weit, was würde derjenige Mensch darüber denken, der sich damit nicht lange befasst hat? Und natürlich kriegst du im Bürgerrat auch dieselben Informationen und Gesichtspunkte zur Urteilsfindung wie die Politik auch. Und du hast aber tatsächlich nochmal einen Mehrwert, der das Parlament in seiner Arbeit wirklich unterstützt.
An dieser Stelle habe ich jetzt echt tatsächlich zwei Fragen, wo ich dir jetzt zugehört habe. Eben, wo du gesagt hast, wo die Reise hingehen kann und wo, ne, wir uns politisch hinentwickeln könnten. Ich finde das sehr spannend, auch sehr mutig, wie du das platzierst, weil es würde ja auch alle Perspektiven einbinden, die gerade da sind. Und da sind ja wahrscheinlich auch einige erschüttert, das überhaupt vielleicht anzunehmen, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven in diesem Land gibt. Ich glaube auch, dass es der einzige Weg ist, tatsächlich zuzuhören und zu gucken, was die Bedürfnisse sind von allen. Und du hast irgendwo mal geschrieben oder erzählt, dass du aber bewusst nicht in die Politik gehst, weil wenn du in diese Position gehst, kommt das Thema Macht, spielt da eine Rolle oder fängt eine Rolle zu spielen. Du bist eingebunden in ein Gefüge, genau, wo du wahrscheinlich Druck von unterschiedlichen Seiten kriegst. Du musst dich irgendwie orientieren. Du kannst nicht mehr so frei agieren, so wie du jetzt zum Beispiel. Ich würde sagen, dich würde ich ja direkt zur Bundeskanzlerin wählen. Super. Aber genau, dann ist die Frage, ne, wer hat dann Einfluss? Wo musst du dich orientieren? Ne? Wo kommt Druck her? Was weiß ich, international, bundesweit, weiß man alles nicht. Und da knüpft sich bei mir die Frage im Moment an, in diesem System, was wir haben, vielleicht wird es jetzt auch zu politisch, aber wir haben die Bürgerräte und wird denn das Organ, was jetzt installiert wurde, wirklich authentisch wahrgenommen von der Politik, ne? Die sich ja immer noch in diesen alten Strukturen bewegt. Ne, also das ist eine Frage von mir, wie weit gehen dann die Empfehlungen, werden die wirklich aufgenommen oder wird das quasi, ja, ist das auch ein Instrument, um zu sagen, wir sind zwar da, wir hören euch zu, vielleicht nehmen wir Teile rein, aber wir bestimmen trotzdem den Weg, wenn ich das mal jetzt so, weißt du, so, also da bewege ich mich gerade gedanklich, ja.
Also ich glaube, man muss sich da tatsächlich jetzt mal einfühlen in das Leben eines Politikers oder Politikerin, da machst du jahrelange Arbeit, entscheidest dich erstmal für eine Partei, in welche gehst du überhaupt? Arbeitest dich hoch, irgendwann bist du im Parlament. Wir haben Gott sei Dank einen starken Parlamentarismus. Unsere Demokratie ist weltweit mit einer der führendsten und besten. Die wird weltweit auch adaptiert und trotzdem muss sie weiterentwickelt werden. Und dann kommst du vielleicht endlich mal an die Regierungsbeteiligung und sagst, ich habe jetzt 4 Jahre Zeit. Und dann versuchst du natürlich alles Mögliche umzusetzen, gefühlt, was du in den letzten 40 Jahren, was politisch versäumt wurde. Und da hast du einen immensen Druck. Und da möchtest du dir erstmal, sagt man so, von der Bevölkerung nicht reinreden lassen. Und das ist eine alte Denke, dass man denkt, wenn man die Bevölkerung mitreden lässt, ist es schwieriger, geht's langsamer. Und genau das Umgekehrte ist aber der Fall. Und die Wirtschaft weiß das schon, die Großbauprojekte, da bezieht man ganz früh die Bürgerinnen und Bürger mit ein und dann flutscht das Projekt. Also nach Stuttgart 21 wissen wir einfach inzwischen, wie es geht. Die Politik noch nicht so oft und hat dann immer noch das Gefühl, sie würde etwas verlieren, wenn sie Bürgerinnen und Bürger mit beteiligt. Also sie fühlt sich da einfach, ich bin gewählt, ich kann jetzt entscheiden. Ich habe noch eine weitere Not und deswegen auf die Frage zurück, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Ich habe festgestellt, dass je höher du im Amt aufsteigst in der Politik, desto enger wird eigentlich das Gestaltungskorsett. Also dann bist du eben Innenminister und dann bist du erst Landesinnenminister, dann bist du Bundesinnenminister, dann bist du vielleicht Kanzler und du merkst aber, du bist in so viele Sachzwänge eingebunden, dass du bei weitem gar nicht die Gestaltungsfreiheit hast, die du eigentlich bräuchtest oder die du dir in dem Moment eigentlich wünschst. Und das, glaube ich, ist eine politische Not, die gibt es. Und um die müssen wir uns unbedingt Gedanken machen, weil sonst passiert auch mal vielleicht sowas wie in Amerika. Also ich glaube, Donald Trump ist genau die Figur, die einfach alles sprengt und sagt, ich halte mich an überhaupt kein Korsett, wirklich überhaupt keine Regel, ich trampel hier einfach mal durch. So, das heißt, da ist schon ein Hinweis auf ein Problem, was wir im politischen System haben. Und jetzt ich persönlich, natürlich hätte ich auch in eine Partei gehen können, in eine politische Laufbahn. Ich wollte das aber nicht. Und ich glaube, mein Platz in der Demokratie ist der in der Zivilgesellschaft. Und tatsächlich ist meiner auch in den 30 Jahren um so viel erfolgreicher, als wenn ich im Parlament gewesen wäre. Also ich habe 6 Volksinitiativen mit initiiert, die alle erfolgreich waren, wo man sich hinterher geeinigt hat, wo Gesetze geändert worden sind. Mit mehr Demokratie haben wir 40 verschiedene Gesetze, Verfassungsänderungen zum Teil, mit herbeigeführt, in Bündnissen, in Kooperation mit der Politik, in Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern, wo ich manchmal frage, wenn ich jetzt Abgeordneter von einer Partei geworden wäre, weiß ich nicht, ob ich auch nur einen dieser Punkte so weit gebracht hätte. Und die Bürgerräte hätten wir, oder so sage ich jetzt mal, ich im Bundestag auch nicht so weit bringen können. Dadurch, dass ich aus der Zivilgesellschaft das mir in Irland mit den Kollegen angeguckt habe, wir dann zum Schäuble gegangen sind, zum Bundestagspräsidenten, haben gesagt, sie sehen eine Not im Parlament und suchen eine Brücke in die Bevölkerung. Sollen wir das Instrument nicht mal zusammen ausprobieren? Und er gesagt hat, ja klar, Zivilgesellschaft, probiert das aus, meine Schirmherrschaft habt ihr und hinterher gucken wir, was rausgekommen ist. Und da merkst du, welche Rolle oder wichtige Rolle auch die Zivilgesellschaft heute hat. Und in der Rolle finde ich mich sehr gerne wieder. Und die Rolle hat sich verändert. Weil ich glaube, bis vor 7 Jahren war es noch so, dass Zivilgesellschaft sehr fordernd war, sehr protestierend, immer mit einer Kampfansage und immer dagegen und wir wollen das. Und tatsächlich ist mein Ansatz und mein Erfolgsrezept ein völlig anderes. Und das geht schon, also ich versuche das zu leben, was ich mir wünsche und fordere, in Gemeinschaft, in Vereinigung oder in Einigung und in Kooperation. Das heißt, alle Erfolge, die ich politisch erzielt habe, habe ich im Miteinander erzielt. Also das letzte war eine Volksinitiative, jetzt vor 2 Monaten in Schleswig-Holstein weil dort die Bürgerbegehren, Bürgerentscheide eingeschränkt wurden, gerade von der CDU, Regierungsfraktion mit den Grünen zusammen, die regieren da zusammen. Wir haben eine Volksinitiative gemacht und wären bis zum Volksentscheid gegangen, um das rückgängig zu machen. Und wir haben aber gemerkt, in der jetzigen Zeit so einen Kampfansage an die Politik zu machen, das ist schon heftig. Also ne, bis zum Schluss zu sagen, hey, ihr seid die Demokratiefeinde, ihr grenzt Bürgerentscheide ein, gerade zu Bauvorhaben, das geht doch nicht. Und wir haben hier super gute Beispiele, das könnt ihr nicht abbauen. Das wäre ein harter Kampf geworden. Und da haben wir gesagt, können wir uns nicht an einen Tisch setzen und eine Einigung erzielen. Und das ist uns gelungen, obwohl alle gesagt haben, das werdet ihr nie schaffen. Und wir haben in relativ kurzer Zeit eine Einigung gefunden, glaube ich, mit der alle Beteiligte zufrieden sein können. Und haben, also letztendlich haben alle Fraktionen dieser Einigung jetzt im Frühjahr im Parlament in Schleswig-Holstein ihm zugestimmt. Also das ist auch ein absolutes, eine Besonderheit. Und eine politische Einigung heute ist, glaube ich, so viel mehr wert als ein gewonnener Volksentscheid gegen ein Parlament. Und das, glaube ich, ist eine andere Qualität heute, die viel mehr die Demokratie stärkt, als wir das früher erlebt haben. So, das heißt, die Rolle der Zivilgesellschaft sehe ich heute eine andere. Je mehr die Zivilgesellschaft den Platz einnimmt, die guten, die positiven Dinge zu unterstützen, voranzubringen, Allianzen zu schmieden, den Schulterschluss auch mit dem Gegner zu suchen. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, was wir heute haben. Den Schulterschluss mit dem Gegner zu finden oder erstmal als Möglichkeit in den Raum zu stellen, das eröffnet wirklich Perspektiven. Und ich habe da vielleicht noch vor ein, zwei Jahren drüber geredet. Inzwischen habe ich es erfahren und weiß, dass es geht und würde jeden nur ermutigen, auch das zu tun. Also dem Wörter zu tun.
Genau, nochmal weiter gedacht, wenn du sagst jetzt Gegner, das sind keine Gegner, sondern wir setzen uns zusammen und versuchen, unsere Perspektiven auszuloten. Ne? Genau. Gemeinsam zu gucken, wie kriegen wir das jetzt eigentlich, na, ne? Genau, also dass man das wirklich nochmal erweitert.
Du hast völlig recht. Und, weil wir haben heute ja eine Kultur der der Abgrenzung, ja, der Distanz, ja, und der Ausschlussdemokratie, möglichst schnell bei jedem Thema, was hochkommt, richtig und falsch zu benennen und die Menschen nach richtig und falsch einzuordnen und tiefe Gräben zu ziehen. Das ermüdet, das destabilisiert die Gesellschaft. Und das Umgekehrte ist der Fall. Ich glaube, die Staatsrätin für Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg, Gisela Erler, hat es mal gesagt, die anderen haben auch immer recht. So, jetzt ist, das ist ein mutiger Satz. Also, ne, allein in deiner Familie, dein größter Gegner oder am Arbeitsplatz oder gesellschaftlich, jetzt mal zu sagen, wow, der hat auch recht. Ja, wo hat er denn recht? Warum hat er denn Erfolg? Welchen Punkt? Warum reg ich mich denn so auf? Warum bin ich denn so gereizt und getriggert? Also, woran ist denn etwas, woran ich auch lernen könnte? Und da merkst du auch wieder, da springe ich über meinen eigenen Schatten, aber da gehe ich nicht in die Distanz, sondern da gehe ich auf etwas zu, ohne mich inhaltlich mit dem Gegenüber unbedingt gemein zu machen, aber um eine Beziehung herzustellen zu der Andersartigkeit oder zu dem anderen Gesichtspunkt. Und da heraus entwickelt sich meistens etwas, was neu ist. Also auch in Bürgerräten hast du ja Lösungen, die nicht unbedingt vorher schon vorgegeben sind, sondern dadurch, dass 160 sehr unterschiedliche Menschen im Raum sind. Übrigens, das gesamte politische Spektrum der Gesellschaft sitzt mit in so einem Bürgerrat. Das ist ja der Sinn des Bürgerrates. Das spielt aber gar keine Rolle, weil die arbeiten bis zum Schluss mit an einer Lösung, mit der alle oder größtenteils wirklich alle auch gehen können. Und das, glaube ich, davon können wir lernen, von den Prozessen, die zu solchen Entscheidungen führen.
Du hattest am Anfang gesagt, wann man so den letzten demokratischen Moment hatte. Und jetzt vielleicht so eine Frage Richtung Zukunft oder Zukunftstipp. Wie können wir denn alle persönlich in unserem Alltag mehr Demokratie leben?
Also tatsächlich ist das eine Empfehlung, die gebe ich zurzeit jedem. Versuch mal die nächsten 3 Monate, dich jeden Tag einmal in die Schuhe einer anderen Person zu stellen. Das fällt ja am Anfang schwer, nachher wird's leichter. Und du wirst merken, schon ab der 3. Woche, dass sich etwas verändert. Erstens, du siehst wieder mehr Menschen. Du gehst durch die Stadt und du siehst Menschen, die hättest du sonst vielleicht gar nicht gesehen. Da gehst du so im Tunnelblick sonst durch. Du sitzt in der Bahn und nimmst Menschen wieder wahr und beschäftigst dich auch damit. Und was auch passiert und sich verändert, ist, dass deine eigene Verhärtung auf Positionen beweglicher wird. Also da ist nämlich die 2. Frage, wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert? Und wenn wir feststellen, wie schwer es ist, dass wir eine Position wechseln. Also sage ich mal, vom Befürworter zum Gegner werden, vom Gegner zum Befürworter. Das passiert ganz selten. Dann stellen wir fest, dass es völliger Unsinn ist, darüber zu reden, wie wir die Meinung von anderen ändern und dass die nur das und jenes lesen und gebildet und was weiß ich sein müssen. Die Meinung änderst du nur selbst. Und ich merke durch diese Übung, mich jeden Tag in die Situation eines anderen Menschen hineinzuversetzen, fange ich an, meine eigene Position beweglicher werden zu lassen, weil ich merke, ach Gott, bisher hast du immer so drüber gedacht, so ganz apodiktisch, das ist so und so und so nicht und auf gar keinen Fall anders. Und das fängt an, anders zu werden, weil ich Gesichtspunkte zu meiner eigenen Position dazu bringe und meiner Position dadurch hinterfrage, sie meistens erweitere. Sie wird erstmal ein bisschen komplizierter vielleicht, aber vor allem wird sie reicher. Und da merkst du schon, was passiert. Ich merke, dass ich aus meiner eigenen Isolation der Gesellschaft gegenüber mich selbst befreie. Ich kriege wieder einen Kontakt zu den anderen, die nämlich nicht so denken, wie ich denke. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die wir heute in der Demokratie am Arbeitsplatz, in der Familie und in der Gesellschaft fördern müssen. Also ich sage immer die Demokratie der Zuneigung und nicht die Demokratie der Abgrenzung und Abneigung. Das heißt, wie reagiere ich denn auf einen Arbeitskollegen, der Dinge sagt, die ich befremdlich finde? Vielleicht mit Interesse, indem ich hinterfrage, was hast denn du erlebt, dass du zu der und der Position kommst? Was habe ich denn nicht erlebt, was du erlebt hast? Und das eröffnet Möglichkeiten. Also ich sage, alles, was Räume eröffnet, was Beweglichkeit reinbringt, was Nähe herstellt, ist demokratiefördernd. Alles, was verhärtet, was abgrenzt, was spaltet, was distanziert, was ausgrenzt, ist unglaublich belastend für die Demokratie und auch natürlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und lasst mich noch ein Beispiel bringen. Der irische Premierminister Enda Kenny hat ja mal gesagt, er hob so die Verfassung hoch und sagt so, hier in Irland sagen die Iren, das ist unser Buch zu ihrer Verfassung. Und wissen Sie, warum sie das sagen? Weil sie über jede Änderung, die in diesem Buch in der Verfassung vorgenommen wurde, durch ein Referendum bestätigt wurde. Stellt euch mal vor, wir würden über jede Änderung im Grundgesetz eine Abstimmung haben, deutschlandweit. Da hättest du eine andere Identifikation mit dem Grundgesetz, eine andere Identifikation mit unserer Demokratie und einen völlig anderen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er in Irland sagt, das ist die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und ich glaube sogar, du könntest durch nichts die Verfassung in Deutschland mehr schützen, als dass du jede Änderung durch ein Referendum bestätigen lassen würdest. Keine Partei, kein Einzelner, kein kleines Gremium, keine Handvoll von irgendwas könnte die Verfassung mehr schützen als alle Bürgerinnen und Bürger zusammen.
Die Gemeinschaft zusammen. Ja, vielen Dank. Der Tipp mit den 3 Monaten in eine andere Person zu versetzen, den haben wir ja jetzt schon eingesammelt. Deswegen darf ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall für das Gespräch bedanken. Ich habe auch selber viel mitgenommen und muss es mir, glaube ich, auch nochmal anhören, um alles nochmal zu verarbeiten. Dankeschön.
Ja, ich danke dir auch. Ich bin sehr inspiriert und ich glaube, das, was du am Ende gesagt hast, da musst du eigentlich hingehen. So ist es einfach, wenn wir es irgendwie hinkriegen wollen.
Ja, ich danke euch und auch für die Fragen.
Danke. Vielen Dank, Claudine, für dein Gespräch mit uns.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.